Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Arbeit ist kein Ponyhof.
Das stimmt natürlich, aber wir verbringen ja auch unglaublich viel Zeit mit Arbeit. Macht ihr das gerne? Geht ihr gerne zur Arbeit oder muss sich alles ändern? Darüber sprechen wir heute in Tage wie diese.
Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Jo Schück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
Tja, Jo. Oh, ich habe keinen Bock heute. Ich habe echt gar keinen Bock. Podcast machen ist ja auch, ist ja auch Arbeit.
Ja.
Man muss sich so vorbereiten, man muss ein Mikrofon irgendwo reinstöpseln. Dann muss man so reden, sich auseinandersetzen mit Meinungen und Themen und so. Ist schon auch Arbeit. Ich habe nicht so viel Bock eigentlich. Mhm. Eigentlich finde ich Arbeiten doof.
Ja,
wollen wir nicht in die Ferien fahren lieber?
Du willst dich also jünger machen, als du bist. Denn
was meinst du damit?
Unser Thema heute ist nämlich, haben die jungen Leute eigentlich keine Lust mehr auf Arbeiten? Und was ist
genau,
da eigentlich
also
los?
Also erste Frage, wer sind wir auch die jungen Leute?
Ja, für manche.
Dann haben wir es ja.
Für die manchen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Altersheim, hier sind's eure jungen Buben.
Die zwei Flitzpiepen aus der Penela-Klasse. Sag mal, aber jetzt mal ganz im Ernst. Arbeitest du gerne?
Ja, also folgendermaßen. Lustigerweise stelle ich an mir fest, je älter ich werde, desto lieber arbeite ich.
Woran liegt das? Weil du keinen Bock hast auf deine Freundin oder auf Freunde?
Doch.
Woran liegt das?
Nee, weil ich einerseits glaube ich, liegt es daran, dass ich immer mehr das mache, was ich machen will. Also relativ viel Freiheit genieße und auch inhaltlich das mache, was ich machen will. Zum Beispiel diesen wunderbaren Podcast mit dir, Jo. Mhm. Und zum anderen ist es so, dass mir so und fast so ein bisschen wie einem die Schlafmenge weniger wird mir das Pflichtbewusstsein größer. Also das Älterwerden fühlt sich an, wie als ob das da so ein Pflichtbewusstsein stärker wird. Oder das, was man früher so easy peasy gemacht hat, ohne schlechtes Gewissen, nämlich Zeit totschlagen oder chillen, wie es jetzt heißt, das fällt mir zunehmend nicht mehr so ganz leicht, so reuelos zu machen.
Das heißt aber auch Pflichtbewusstsein, Arbeit ist eine Pflicht, die du erledigen möchtest. Mhm.
Ja, das sitzt tief drin, das ist ja sehr deutsch, ich weiß. Das sitzt irgendwie tief drin, dass man Arbeit machen muss. Ich meine, letztendlich müssen wir es ja eh alle machen, um uns zu ernähren, wenn wir noch nicht Privatiers sind. Aber das ist auch ganz unabhängig erstmal von der Notwendigkeit des Arbeitens, ist da so ein Pflichtbewusstsein entstanden, ja. Mhm.
Was ist der Antrieb für dich, dass du gerne arbeitest? Du hast gerade gesagt, du hast ein relativ hohes Maß an Freiheit, also Autonomie spielt offenbar eine Rolle. Was noch?
Ja, mir ist vollkommen klar, dass ich kreativ arbeiten kann. Das ist mir wichtig. Und ich merke halt, es gibt Dinge, in denen ich gut bin und denen ich nicht gut bin. Und man sagt ja so, es gibt ja diesen schönen Spruch, Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen. Und dann wird man, wenn man das gerne macht, wenn man seine Arbeit gerne macht, wird man nie wieder im Leben arbeiten. Ist ja so ein beliebter Spruch. Ne? Und tatsächlich, solange ich kreative Arbeit mache, also sowas, was wir hier machen, journalistische Arbeit, Filme machen, TV-Formate entwickeln, Bücher schreiben, Bücher entwickeln, Bücher herausgeben, das macht mir alles so große Freude, dass ich es nicht wirklich als Arbeit empfinde. Klar, wenn ein gewisses Maß an Anstrengung erreicht ist und das persönliche sozusagen Stresslevel, dann wird es auch zu viel. Aber mir macht es eigentlich Spaß.
Und wenn jetzt 95% der sogenannten jungen Leute, also Generation Z, was ist das ungefähr so Jahrgang 95 bis 2010, ist das richtig?
Ja.
Ich glaube ungefähr so. Also die sogenannten jungen Leute, die Leute, die also vor kurzem ins Berufsleben eingestiegen sind, wenn 95% derer sagen, sie wollen einen Job mit Sinn haben, ist das dann legitim?
Finde ich auch, ja.
Also, oder sollen die sich mal nicht so anstellen?
Nee, ich finde das durchaus. Ich finde auch, ich mache Sachen, die ich nicht gerne mache. Zum Beispiel Steuererklärungen oder sowas. Ja, so Paperwork, das mag ich gar nicht gern. Alles, was so mit Zahlen zu tun, das ist einfach nicht meine Welt. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Nein, also sagen wir mal so, um deine Frage ernsthaft zu beantworten und generalistischer, klar. Also eigentlich sollte ja Arbeit ein gewisses Maß an Erfüllung sein und natürlich auch den Mensch auch als Person irgendwie wertschätzen und weiterbringen. Das war mal nicht so, ne? Wie ist denn bei dir?
Inwiefern?
Naja, also früher gab es natürlich viel mehr Arbeitslose, früher gab es einen viel höheren Erwerbstätigkeitsdruck. Heutzutage haben wir auch eine ganz andere gesellschaftliche Struktur. Also wir haben ja sozusagen, ne, viel mehr Vermögen wurden steuerfrei vererbt. Viele Leute sind gar nicht mehr in so einem Druck, direkt zu arbeiten. Dann, dann scheint es auch momentan einfach nicht mehr den klassischen Weg zu gehen. Also dass man wirklich so wie so ein Soldat irgendwie Schule, Ausbildung, Arbeit bis zur Rente und das ohne möglichst Lücke, also möglichst ohne lückenlosen Lebenslauf. Dann kam erst so Bewegungen wie das Gap Year, ne, dass man nach der Schule erst nochmal zur Orientierung ein Jahr nimmt. Wir haben auch mal darüber gesprochen im Zuge deines Zivildienstes, als wir hier darüber sprachen, ob es ein Pflichtjahr geben soll nach der Schule. Und jetzt haben wir mehr diese Begriffe ja wie Work-Life-Balance in der jungen Generation, die eine Rolle spielen. Ne? Dass man also sich nicht mehr nur noch als Arbeitstier begreift oder die Existenz hauptsächlich darauf ausrichten, einen sicheren Job zu haben. Das ist sicherlich so eine Anfangsjahrhundert, Nachkriegshaltung, die lange in der Bundesrepublik ja auch vorrangig war.
Aber wenn wir unser Bruttoinlandsprodukt weiter steigern wollen, was ja erklärtes Ziel von allen möglichen Institutionen ist, dann hilft es ja nichts, dann müssen halt Arbeiten gemacht werden. Da muss ja auch quasi Leistung gefördert werden. Und wenn wir ein Wirtschaftswachstum haben wollen, dann hilft es ja nichts, wenn alle nur über Work-Life-Balance parlieren, sondern wir müssen halt auch die Arbeit machen, oder nicht?
Ja, bedingt. Ne? Also theoretisch, also da gibt es ja zwei Aspekte. Wir haben ja tatsächlich auch wieder Arbeitskräftemangel, aber eigentlich hauptsächlich in so drei Bereichen. Das ist ja sozusagen im Fachkräftebereich, im Bereich der Lehrer, Ausbilder, Erzieher. Ich glaube auch im Bereich der Servicekräfte, womit ich jetzt da auch mal der Pflege, ne, der Altenpflege, der Krankenpflege, der Krankenschwestern so beinhalten muss, aber auch der anderen Servicekräfte. Und also, naja, gut, wenn man so will, fast überall, ne?
Genau.
Wenn man so die Verwaltung anguckt und wie lange da alles braucht, wahrscheinlich sogar auch in der Verwaltung, also wahrscheinlich eigentlich durch die Bank. Gut, wie kann man das ausgleichen? Mehr Kinder kriegen, das ist unrealistisch, ne? Also das ist eher stabil bis rückläufig, die durchschnittliche Geburtenrate. Oder halt Zuwanderung, darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Ne? Da gibt's natürlich auch deswegen den Ruf nach qualifizierter Zuwanderung, aber generell, also um es mal hart zu sagen, wir brauchen auch die einfache Zuwanderung für den Arbeitsmarkt, ne? Stichwort Servicekräfte.
Und wir brauchen offenbar auch, wie es Kampeter, der vom Arbeitgeberpräsident gesagt hat, wir brauchen offenbar mehr Bock auf Arbeit. Denn Arbeit, Stichwort Andrea Nahles, ist Arbeiten ist ja kein Ponyhof.
Sagt ausgerechnet die linke SPD-Nudel Andrea Nahles, ja?
Ja.
Immer so der linke Flügel der SPD gewesen und jetzt auf einmal Chefin der Arbeitsagentur und auf einmal wird die Peitsche geschwungen in der Sklavengaliere.
Ich habe ein interessantes Interview gelesen mit, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Michael Colby, das ist ein Philosoph, US-Amerikaner, glaube ich, hat in der Taz ein Interview gegeben und hat darüber gesprochen, dass wir weg müssen von der arbeitszentrierten Gesellschaft und dass alle Leute, so wie du es gerade beschrieben hast, so wie ich es vielleicht auch beschreiben würde, die sagen, ich arbeite eigentlich ganz gern, wenn ich einigermaßen autonom bin, wenn ich sinnstiftend arbeiten darf, wenn ich kreativ mich ausleben darf und so weiter, arbeite ich eigentlich ganz gern. Er nennt das eine adaptive Präferenz. Eine adaptive Präferenz. Wir reden uns die Arbeit schön, weil wir keine Alternativen haben. Wenn jetzt jemand käme und sagen würde, pass auf, die Hälfte deiner Arbeit übernimmt ChatGPT, du kriegst ein bedingungsloses Grundeinkommen und kannst in der freien Zeit genauso kreativ sein. Du könntest dann, keine Ahnung, Songs komponieren, Bücher schreiben, die sich nicht verkaufen müssen, weil es keine Arbeit ist, einfach nur quasi zum Spaß an der Freude oder eben fürs Gemeinwohl etwas tun. Du könntest dich mehr um deine Mitmenschen kümmern, du könntest dich um Geflüchtete mehr kümmern,
wir haben
ja überall Notstände, wir brauchen das alles. Oder du pflegst eine ältere Dame, so eine Kombination. Wäre das was? Ist das erstrebenswert für dich? Oder findest du es eigentlich auch ganz geil, dass du sagen kannst, oh, ich schreibe jetzt hier so ein Drehbuch und krieg dann nach 3.000 Euro und kannst dann wieder ausgeben, um nach Malle zu fahren.
Also mit dem Ausgeben ist nicht so meins. Ich bin gar nicht so konsumfreudig, aber ich finde Arbeit schon doch auch sehr sinnstiftend, wie du es gerade, das schöne Wort hast du gerade fallen lassen. Denn ganz ohne, und wenn es sozusagen nur so als Hobby wäre, so aus Spaß an der Freude, ich weiß nicht, ich glaube, da fehlt dann doch so ein bisschen sowas, was ich positiven Wettbewerb nennen möchte. Ja? Also dadurch, dass man sich ja irgendwie in einen Wettbewerb miteinander begibt, entstehen ja auch Dinge, weil man sich stärker anstrengend, weil man vielleicht versucht, Strömungen aufzufangen, die gerade populär sind oder die sozusagen Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer finden. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Also das, was man im Negativen vielleicht Leistungsdruck oder kompetitiv nennen könnte, finde ich, ist im Positiven auch ja ein großer Motivator. Sicherlich auch ein Stachel. Und sicherlich ist, wenn man älter wird und nicht mehr so gerne unter Leistungsdruck steht, das bestimmt auch ein Problem. Aber noch empfinde ich es auch als einfach als kreativen Motor.
Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn man sich die Statistiken anschaut. Es gibt im mittelalten Bereich, dazu würde ich uns mal zählen, und alles, was drüber ist, sowieso, diese Menschen arbeiten tendenziell immer mehr als die vereinbarte Wochenarbeitszeit. Mhm. So 5 bis 10 Stunden mehr teilweise. Das heißt, wir machen eher mehr Überstunden, unsere Alterskohorte, als die jüngere Generation, also die sogenannte Generation Z. Mhm. Die macht nämlich, arbeitet so viel, wie vereinbart ist. Mhm. Damit stößt sie auf Widerstände, weil teilweise in Unternehmen Menschen sagen, Moment mal, Digga, also du bist hier ganz jung, du bist hier gerade frisch von der Uni oder sonst woher gekommen und da musst du halt auch mal Überstunden machen. Und die sagen, nee, wieso, wir haben doch hier einen Vertrag, da drin ist vereinbart, ich arbeite, keine Ahnung, 35 Stunden, also arbeite ich 35 Stunden oder eher weniger und nicht eher mehr. Also sind die jetzt die Faulis geworden? Haben die Alten recht oder haben die Jungen recht, weil sie sagen, nee, Entschuldigung, wir haben hier eine Vereinbarung, an die halte ich mich.
Also ich glaube, die Jungen haben recht, weil wir ja letztendlich, wie du schon sagst, dass wir so aus so einem Übererfüllungspflichtbewusstseinsgedanken, der vielleicht auch so ein bisschen nachkriegsmäßig ist, immer so zu viel gearbeitet haben und einfach auch Überstunden quasi auch verschenkt haben. Das ist ja an sich ja auch nicht korrekt. Ne? Also mir ist das aufgefallen im Filmgeschäft, da war es früher ja gang und gäbe, da hat man gesagt, wir drehen das Ding. Ja, wir drehen so lange, bis es fertig ist. Und wenn wir ja 4 Überstunden machen bis 0 Uhr und ihr seid am nächsten Morgen wieder um 9 da, egal, euer Problem. Ihr habt ja hierfür unterschrieben, ihr wollt das ja machen, ist ja auch geil, ist ja Film. Das gehört halt dazu. Ja. Dann hat der Regisseur halt noch 3 Takes gemacht und es war halt allen egal, weil man musste das nicht bezahlen, beziehungsweise es war gesellschaftlich akzeptiert. Und an sich ist das total korrekt. Und jetzt neuerdings, seit ein paar Jahren, wird im Filmbetrieb ganz regulär nach vertraglicher Tarifvertrag abgerechnet. Und da wird jede Überstunde muss bezahlt werden. Ja, sonst macht sich der Filmproduzent in der Ausführung schuldig. Und das ist auch nicht mehr ein Kavaliersdelikt. Und das finde ich total korrekt. Sind ja Menschen.
Ja, ich finde das auch korrekt. Ich bin ein bisschen neidisch darum, denn die sogenannte Generation Z hat ja das Glück, in Anführungszeichen, dass sie eine wahnsinnig dicke Verhandlungsmacht haben, weil wir haben einen extremen Arbeitskräftemangel.
Ja.
Das heißt, jüngere Leute können sich Jobs eher aussuchen, zumindest ab einem gewissen Bildungsgrad, können sich Jobs aussuchen, können Forderungen stellen, können Verträge eben eingehalten sehen wollen, weil sie ansonsten sagen, ey Leute, wenn ihr nicht mitmacht, dann gehe ich halt zu einem anderen Unternehmen. Das heißt, sie haben eine viel größere Verhandlungsmacht, als es unsere Generation vielleicht damals hatte. Also ich will das gar nicht, ich will mich jetzt gar nicht irgendwie, ich will gar nicht rumjammern, weil also zumindest uns beiden geht es ja überhaupt nicht schlecht, was Arbeitszeiten und so weiter anbelangt. Aber die Verhandlungsmacht ist eine ungleich größere geworden und es gibt es Menschen, die sagen, stell dich auf die Generation Z ein oder stell dein Unternehmen ein. Also das ist das der einzige Druckpunkt, den die jüngere Generation gerade hat. Sie werden in Sachen Corona, Klimakrise, Wahlverhalten etc. immer benachteiligt auf allen Ebenen. Aber im Arbeitsmarkt haben sie zum ersten Mal und eigentlich wahrscheinlich das einzige große Druckmittel, was sie in der Hand haben. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil natürlich jetzt viele Ältere sagen, also siehe Kampeter, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr Bock auf Arbeit. Wir brauchen einfach Bedingungen. Wir haben ja sowas wie, man bräuchte so eine Art Zahlungsmittel, was für alle gleich erreichbar ist, womit man Jobs attraktiver machen könnte. Geld.
Ja, das.
Wir müssen Geld erfinden. Das heißt, wenn du die Leute gut bezahlst und das Umfeld stimmt, dann bleiben sie auch bei dir. Und ich finde das selber absolut legitim, dass Leute sagen, nee, ich will halt diese 35 Stunden voll machen. Und vielleicht hat ja auch dieser Michael Colby recht, indem er sagt, wir müssen weg von der arbeitszentrierten Gesellschaft, wo sich alle nur noch über ihren Job definieren. Ich kenne das selber. Also ich weiß nicht, das ist ja so ein typisches Generationending auch. Mein Vater zum Beispiel, der hat viel gearbeitet und ich habe ihn tatsächlich auch gar nicht so oft gesehen. Ich selber als Vater habe einen anderen Anspruch und habe den Anspruch, dass meine Kinder mich gelegentlich sehen, auch wenn ich gar nicht wenig arbeite, aber das ändert sich und das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn das hilft am Ende der Gesellschaft vielleicht. Aber was machen wir jetzt mit dem Gegenargument, was ich vorhin schon angesprochen habe? Die Arbeit muss ja irgendwie getan werden. Also wenn wir zu wenig Leute haben, dann müssen ja eigentlich die Leute jetzt mehr arbeiten, oder nicht?
Also, ich glaube, wir müssen dann zu einem anderen Verständnis kommen, auch in den Konzernen letztendlich, dass man vielleicht das ganze Konzept der absoluten Shareholder-Value nochmal umdenkt, indem man nämlich denkt, wenn der Arbeitnehmer eine relevante Ressource ist, um es jetzt mal so hart zu sagen und auch durchaus schon mal in Unternehmersprech, dann gilt es, ihn zu pflegen und zu hegen, denn er ist ein wichtiger Teil, den wir nicht ersetzen können. So. Für den Fall müsste man eventuell etwas höhere Kosten für Personal einstellen. Denn es gab ja früher schon von den Gewerkschaften so eine Forderung. Ich weiß nicht, ich glaube in den 80er Jahren hat die IG Metall schon mal die 32-Stunden-Woche gefordert. Übrigens auch nicht unter dem Gedanken, dass die Bänder dann leer stehen, sondern nach dem Motto, dann kommen mehr Leute in Arbeit. Also wenn nicht ein Mann 40 arbeitet, sondern 32, dann sind 8 Stunden frei und dann macht es bei ein paar Unternehmern schon wieder einen weiteren Arbeitsplatz. Also wieder jemand in Lohn und Brot. Da wir natürlich vergleichsweise hohe Lohnnebenkosten haben, durch die Sozialversicherungsabgaben, durch die Anteile an der Krankenversicherung, Rentenversicherung, Ausfallversicherung, ist das natürlich nicht so ein ganz einfaches Spiel für ein Unternehmen. Das heißt, mehr Angestellte kosten deutlich mehr Geld. Aber vielleicht müsste man dort zu einem besseren Verständnis kommen. Also weil, wenn jetzt Arbeitgeberpräsidenten sagen, wir brauchen dringend Fachkräfte, holt die uns ran, ne, dann wäre vielleicht auch einfach mal zu sagen, du, dann schaff doch mal Arbeitsrahmenbedingungen, die grundsätzlich besser sind. Und da kann man ja mal mit kleinen Schritten anfangen. Ne? Das ist ja klar, es ist ein Change-Prozess. Da kann man mit kleinen Minischritten anfangen, die dann dazu führt, dass Arbeitnehmer es vielleicht so wahrnehmen wie wir. Arbeit macht Spaß, Arbeit ist sinnstiftend und Arbeit macht mich nicht kaputt. Und außerdem bin ich mehr als jemand, der sich morgens zur Arbeit schleppt, abends von der Arbeit kommt, gerade noch schafft, sich zu duschen, einzukaufen, Essen zu kochen und dann vielleicht noch einen Film oder ein Buch schafft und dann schon wieder schlafen muss, um am nächsten Morgen wieder anzufangen. Also Eat, Sleep, Work, Repeat, ja. Das ist ja keine sinnhafte Tätigkeit. Und vielleicht ist es schön, wenn man einfach jeden Tag auch nochmal 2 Stunden hat, in denen man seine Familie sehen kann, seinem Sport ausgiebig nachgeben kann. Müßiggang, Theater, Ausstellung, alles, was du normalerweise als Arbeitnehmer halt nicht schaffst, musst du alles an einem Samstag machen.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True-Crime-Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissy und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich glaube, dass der wesentliche Paradigmenwechsel liegt darin, dass wir nicht mehr Zeit messen sollten, sondern Ergebnisse. Das geht in manchen Jobs besser als in anderen Jobs, ist mir vollkommen klar. Aber ich erinnere mich an eine Begebenheit, als ich ganz jung, als junger Mensch beim ZDF angefangen habe und zum ersten Mal auf den Lerchenberg gegangen bin. Der Lerchenberg, dieses Raumschiff, was da in Rheinland-Pfalz gelandet ist, irgendwie aus den 60er Jahren. Da ist morgens um 9:03 eine Blechlawine reingefahren und um 16.59 Uhr ist die Blechlawine wieder rausgefallen, damit man Punkt 17 Uhr an der Schranke vorbei war, weil da endete die Arbeitszeit. Das ist natürlich jetzt total pauschal gesagt und die meisten ZDFler arbeiten viel ganz anders und hat sich eh alles geändert. Aber damals hatte ich so dieses, das war so für mich das Sinnbild, wie Menschen nach Arbeitszeit ihr Leben takten müssen auch, weil der Arbeitgeber, ich kenne das auch, ich war eigentlich mit meiner Arbeit fertig und da sagt der Chef, ja, Entschuldigung, aber es ist noch nicht 17 Uhr, du bleibst mal schön hier oder 17:30, keine Ahnung, welche Uhrzeit wir hatten. da musst du aber dann noch hier irgendwie E-Mails sortieren oder was weiß ich, den Papiermülleimer anstarren oder irgend sowas in der Richtung, was ja ganz viele als wahnsinnig eben das Gegenteil von Sinnstiften empfinden, dass sie einfach Arbeitszeit absitzen müssen. Und wenn wir also viel mehr dazu kommen, Ergebnisse zu messen und zu sagen, mir ist es völlig egal, wie und wann du deinen Job machst, erledige bitte deine Aufgaben, am liebsten kannst du sie auch übererfüllen, würde der Arbeitgeber sagen, aber mir ist es egal, wann du es tust, ob du das nachts um 3 machst, weil dein Biorhythmus sagt, nachts um 3 kann ich am besten arbeiten. Mhm. Oder in der Kernarbeitszeit ist alles völlig egal. Das bringt mehr Autonomie für die Menschen, das bringt mehr Effizienz. Und das bringt uns auch zu der Frage, ist eine 4-Tage-Woche überhaupt denkbar? Und ganz offenbar ist sie ja denkbar. Ne? Also es gibt ja vor allem, man guckt dann immer ganz gerne in die USA, die ja eigentlich das Sinnbild für Hardworking Class sind oder waren. Und da sieht man dann voller Erstaunen, es gibt etliche Unternehmen, die es einfach mal ausprobiert haben, die eine 4-Tage-Woche eingeführt haben mit wissenschaftlicher Begleitung und sie da. Zum Beispiel Softwarekonzern Bolt, immerhin also ein Riesending mit 11 Milliarden Dollar bewertet, also ist jetzt irgendwie kein kleiner Klitsche oder sowas, hat gesagt, wir probieren das mal aus. Und begleiten das wissenschaftlich und siehe da, 600 Leute sind glücklicher danach. 90% der Belegschaft sind glücklicher mit einer 4-Tage-Woche und die Effizienz ist gesteigert worden. Das heißt, sie haben keinen Umsatzrückgang. Im Gegenteil, das Unternehmen steht wirtschaftlich besser da, obwohl die Menschen nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten. Mhm. Das heißt, viele Menschen können ihren Job, nicht alle Menschen, nicht in allen Jobs möglich. Viele Menschen können ihren Job also innerhalb von 4 Tagen auch erledigen, weil nämlich, also ganz wesentlich dabei ist, eine Einführung von solchen Sachen wie keine Bullshit-Konferenzen mehr. Das ist ja das, wo die meisten Menschen in Konzernen ihre Zeit wirklich verdatteln, weil sie ständig von der einen Konferenz zur nächsten Konferenz müssen und in Konferenzen rumsitzen und gar nicht wissen, warum und keiner weiß es, aber es muss wieder irgendein Meeting geben. Hm. Wenn man diese Firma hat dann eingeführt, ich glaube, dienstags und donnerstags gibt es keine Konferenzen, niemals. Never ever. Keine Konferenzen. Und das ist total interessant, weil dann können die Leute nämlich wirklich mal was arbeiten. Das heißt, die haben dann 2 Tage Zeit, ihren Job zu erledigen und 2 Tage für Konferenzen und den 5. Tag können sie am Strand liegen. Das finde ich ein wahnsinnig nachvollziehbare Argumentation, oder?
Ja, finde ich gut. Aber es ist natürlich Software, das ist natürlich auch ein kreativer Bereich. Du kannst es jetzt wahrscheinlich nicht machen, wenn du irgendwie eine teure Maschine hast. Da müssen auch 5 oder 6 Tage Leute dran stehen. Aber da könnte man natürlich trotzdem versuchen, dort irgendwie entgegenkommender zu arbeiten. Denn der Mensch als sozusagen verschleißbares Material, das ist ja so ein bisschen auch letztes Jahrhundert. Ne? Das ist ja so ein bisschen frühindustrielle Sichtweise auf die Menschen.
Und als man noch so 100 Stunden die Woche gearbeitet hat.
Ja, genau. Ja, oder
gab's.
Ja, gibt es auch heute noch in China. Dort gibt es eine Arbeitskultur, die heißt, ist bekannt und berühmt-berüchtigt unter dem Stichwort 996. Von 9 bis 9, 6 Tage die Woche. Musst du dir mal reinziehen.
Ja, geil.
Das ist hart, ne? Das gab's hier, glaube ich, noch nie. Von 9 bis 9 und 6 Tage.
Das sind 12 Stunden mal 6, 60, 72 Stunden Woche.
Ah, gut, das schaffen die einige.
Ja, das schaffen einige.
Ja, ist sportlicher.
Ja. Und das, was ich so interessant finde, dass diese Idee zwar immer wieder torpediert wurde, weniger zu arbeiten, aber sie ist ja uralt. Also ich habe nachgelesen, Richard Nixon, wir erinnern uns, der war mal Präsident in den USA, hat 1956 für die 4-Tage-Woche geworben. Mhm. Allerdings, die Amis haben danach immer mehr gearbeitet. Inzwischen arbeiten sie auch, glaube ich, 1 bis 2 Stunden mehr pro Woche als vor 10 Jahren. Das heißt, wir können hier alle lustig darüber philosophieren, wie das ist mit der Arbeit revolutionieren, Work-Life-Balance. De facto arbeiten zumindest die Amerikaner, für Deutschland habe ich die Statistik nicht gefunden, für die Amerikaner arbeiten de facto 1,5 Stunden mehr als vor 10 Jahren. Trotz aller Software, Kreativbranche, Work-Life-Balance, wir stellen uns noch eine Tischtennisplatte ins Büro, Geschichten. Das zählt offenbar nicht für die große Masse. Also wir führen hier Diskussionen, die in der Realität noch nicht abgebildet sind.
Ja, es ist auch ein bisschen so, wenn man über die Grenzen schaut, in die Nachbarländer, da ist es auch nicht unbedingt so. Also man hat da ein bisschen so das Gefühl, es ist auch eine Wohlstandsdiskussion, weil sich das Land das leisten kann. Also kürzlich sprach ich mit einem Freund, der mit einer Französin zusammen ist und die macht sich total lustig darüber, dass in Deutschland alle immer so lange brauchen für die Ausbildung. Also die hatte, glaube ich, mit 26 irgendwie einen Abschluss im Bachelor und einen Doppelmaster. Ich meine, das war jetzt, glaube ich, auch extrem. Aber ich will nur sagen, es gibt schon auch Länder, in denen durchaus noch straffer die Schule organisiert ist, ne, mit einer Preschool, also mit einer Vorschule ab 5 und dann einem sehr kurzen Schulsystem bis in die 12 und du dann direkt in das Studium gehst. Dort ein Bachelorstudiengang, der man nur 3 Jahre dauert. Also da ist man ruckzuck, ne, da ist man mit 21 fertig für den Arbeitsmarkt. Ist auch interessant, ne?
Also das, ja, aber dann sind wir wieder in dem Soldatentum, was du vorhin angesprochen hast, oder nicht?
Ja, wollte ich sagen. Also wir sind gar nicht ich glaube, außerhalb von Deutschland sind wir gar nicht unbedingt so liberal. Ich habe das Gefühl, möglicherweise in Skandinavien, also in den skandinavischen Ländern, da ist es vielleicht noch ein bisschen liberaler. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht auch wirklich einfach was damit zu tun hat, wie wohlhabend die Gesellschaft im Allgemeinen ist, ne? Also ob man sich das leisten kann, weniger zu arbeiten.
Naja, in Skandinavien haben sie ja zumindest den Arbeitsmarkt so revolutioniert, dass Männer wie Frauen viel gleichberechtigter sind, dass Frauen Führungspositionen auch in Teilzeit haben können, genauso wie Männer es können. Also ich glaube, eine Liberalisierung, eine Flexibilisierung von Arbeitszeiten, das ist schon der richtige Schritt und Also man muss ja fragen, woher kommt das wirtschaftliche Wachstum? Woher kommt der wirtschaftliche Wohlstand, den eine Nation hat? Da haben zwar manche skandinavische Länder mit keine Ahnung, Ölvorkommen und so weiter vielleicht ein bisschen Glück gehabt, aber nicht alle. Also es ist ja nicht so, dass in Skandinavien überall das Gold vom Himmel regnet. Also die haben ja eine Wirtschaft so aufgestellt, dass mehr Menschen teilhaben können und dass mehr Menschen auch flexibel teilhaben können. Und das ist ja genau das, was sich auch andere Menschen wünschen. Und ich glaube, dann muss man nicht eher die Frage stellen, stellt euch mal nicht so an, so ist es halt, wir brauchen hier Wirtschaftswachstum, also gebt mal ein bisschen Gas, sondern die Frage ist, was ist denn eigentlich das Ziel von Arbeit? Ist das Ziel von Arbeit am Ende Geld, Wirtschaftswachstum oder ist das Ziel von Arbeit, die Menschen sind glücklicher? Und das erscheint mir doch ein wesentlicher Punkt. Also wenn du flexible Arbeitszeiten hast, ein hohes Maß an Autonomie hast, an einer sogenannten sinnstiftenden Arbeit, dann sind die Menschen glücklicher. Und wenn das unser hohes Ziel sein muss, dann müssen wir unsere Arbeitswelt ganz offenbar mindestens mal reformieren. Und das haben offenbar manche skandinavischen Länder bis schon geschafft. Und siehe da, alle Studien weisen darauf hin, ja, die Menschen sind tatsächlich etwas glücklicher. Und weil sie eben eine sinnstiftende, autonome, selbst zusammengestellte Arbeit nachgehen können. Und das muss eigentlich der Punkt sein. Und sie muss auch noch einigermaßen bezahlt sein. Aber wie ich gerade schon dargelegt habe, in manchen Branchen ist eben eine Effizienzsteigerung möglich, ohne dass die Menschen sich kaputt arbeiten, weil sie einfach weniger Bullshit-Jobs machen müssen. Und das muss das große Ziel eigentlich einer Arbeitsmarktreform sein, glaube ich.
Glaube ich auch. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, Thema Gratifizierung, also Bezahlung, dass man möglicherweise auch nochmal an die gute alte Mitarbeiterbeteiligung rangeht. Dass man sagt, Leute bekommen, wenn sie gewisse Ziele erreichen, auch noch einen Bonus. Oder bekommen Anteile. Also soweit ich mich erinnere, ist Volkswagen ja dir zu einem gewissen Anteil ja dem Staat Niedersachsen, dem Bundesland Niedersachsen gehören. Die sind ja teilweise, haben die ja auch so Arbeitnehmerprogramme. Das weiß nicht, wenn du da 10 Jahre am Band gestanden hast, kriegst du halt auch ein paar Aktien von dem Haus. Was ja auch erstens, glaube ich, sehr fair ist und zweitens ja auch dich bindet, also emotional, loyal und gleichzeitig dir ja auch nochmal ein bisschen extra Money gibt für deine Treue und deine Zeit, die du da verarbeitest oder verbringst. Also sowas finde ich auch, sollte man auch nochmal drüber nachdenken. Ich habe man nicht sozusagen Arbeitnehmer am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen beteiligt. Das kann ja klein sein, das kann ja im kleinen Prozentbereich sein, aber ich denke, das ist doch ein schöner Bonus. Dann weißt du auch, wofür du geschafft hast.
Genau, da sind wir natürlich beim Geld. Also beim Geld ist es ja, wir sind ja gerade mittendrin in den ganzen Tarifverhandlungen. Die Deutsche Bahn hat gerade angekündigt, die Gewerkschaften der Deutschen Bahn, da werden Warnstreiks kommen, vielleicht gibt es sogar einen längeren Streik. Wir hatten bei der Deutschen Post gerade eine große Verhandlung. Es gab also in verschiedenen Branchen gerade Riesenverhandlungen und wir reden über Lohnsteigerungen von so 10-15%, die da diskutiert werden. Ja. Da schlackern dem einen oder anderen schon die Ohren. Und trotzdem gerechtfertigt? Ja, nein. Was sagt unser Arbeitsmarktexperte Alex Bräucher?
Ich kann es dir nicht so genau sagen, ob es gerechtfertigt ist. Ich glaube, argumentiert wird ja auch mit dem hohen Kaufkraftverlust durch die Inflation, der schon mal mindestens ausgeglichen werden muss. Deswegen schon mal der hohe Sockelbetrag. Ich persönlich finde es gefühlt auch ein bisschen viel. Also du weißt, wir arbeiten in einer Branche, in der wir seit Jahr und Tag keine Lohnerhöhung mehr sehen. Ja, also vielleicht kriegt man alle paar Jahre mal was durch, aber bei uns ist eigentlich, wird überhaupt nicht an irgendeiner Konjunktur oder an irgendeinem Erfolg bezahlt. Insofern finde ich das schon auch subjektiv klingt das ein bisschen happig. Ich kann aber auch verstehen, dass man wenigstens einen Ausgleich des Kaufkraftverlustes haben möchte. Und das ist ja wohl durch die Inflation mal locker 10%, ne? Ich weiß nicht genau, wie viel.
Und man muss ja sagen, die Inflation ist das eine, aber die Reallöhne, das heißt die inflationsbereinigten Löhne, sind von 2021 auf 2022 um 3,1% gesunken. Also die Menschen verdienen über Jahre hinweg immer weniger. Das kann man so festhalten. Dann kam die Inflation hinzu und dann ist es also meiner Meinung nach vollkommen legitim, dass da erstmal hochklingende Forderungen gestellt werden. Und wenn sich dann ein Frank Schäffler von der FDP, meiner Lieblingspartei, hinstellt und sagt, diese Deutsche Post, diese Gehaltssteigerung um 20% ist ein verheerendes Signal für den Markt. Dann muss man zwei Sachen attestieren. Erstens nimmt er 20%, was de facto nicht die Lohnsteigerung ist, sondern 11,5% haben die deutschen Postler ausgehandelt. Er spricht dann irgendwie, glaube ich, über irgendwelche Azubis, die von ihren, keine Ahnung, 600 Euro jetzt auf einmal 10% sind, sie so 660 Euro kriegen. Das wären dann also 720 Euro. Das wären dann tatsächlich die 20%, die er nimmt. Also er argumentiert mit falschen Zahlen und sagt, ähnlich wie du es so aus dem Bauch heraus gesagt hast, oh, das klingt aber alles ganz schön happig. Wer soll sich das noch leisten können und wird nicht die Inflation dadurch noch viel mehr angesteigert? Und dann gleichzeitig höre ich Kampeter, der sagt, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Ja, Leute, wenn ihr den Menschen insgesamt immer weniger bezahlt, dann ist es ja auch klar, dass nicht mehr so viel Bock auf Arbeit da ist. Also wenn die Reallöhne de facto sinken, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass vielleicht auch aus dem Ausland nicht so viele Leute nach Deutschland kommen wollen, weil sie sagen, ja, Entschuldigung mal bitte, in anderen Ländern kann ich einfach mehr Geld verdienen. Was soll das? Warum sollte ich denn kommen?
Ja, plus, was du gerade schon gesagt hast, die Leute sind auch unzufriedener und es verändert sich auch. Der Arbeitsmarkt ist zunehmend Arbeitnehmermarkt. Also sprich, der Arbeitnehmer kann es sich im Grunde aussuchen, wo er arbeitet. Und das heißt, er kann sich immer mehr auch die Bedingungen aussuchen und guckt nach Unternehmen, die einem gute Bedingungen geben. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der kommt aus der Druckbranche, mit dem ich arbeite als Verlag. Und der kehrt jetzt der Druckbranche den Rücken, weil ihm das ist alles zu aufwendig, kompliziert, Papier wird immer teurer, hohe Energiekosten, pipapo. Das ist nicht das Relevante, was ich sagen möchte, ist, der geht in den Bereich Social Recruiting. Was die machen, die bewerben in Social Media bewusst in bestimmte Branchen an Leute, die noch Arbeit haben. Also die wenden sich nicht an Arbeitslose, um die wieder in Lohn und Brot zu kriegen. Also nicht der klassische Markt eigentlich, sondern adressieren sich an Menschen von interessanten Berufen, die nachgefragt sind, unternehmerseitig, und umwärmen die schon mal mit besseren Bedingungen. Sagen, hey, vielleicht auch unzufrieden. Nervt dein Chef? Hä? Nicht 14. Jahresgehalt oder nicht genug Urlaub? Meld dich mal bei uns, wir haben was anderes für dich. Und das ist interessant. Das heißt, sie werden aus laufenden Verträgen mit besseren Konditionen rausgeeist, mit getargeter, also zielgerichteter Werbung in Social Media. Nicht schlecht, ne? Und das ist schon ein Trend, weil absehbar ist, dass in wahnsinnig vielen Branchen das ein Arbeitnehmermarkt wird, also der Arbeitnehmer wirklich wählen kann. Und da kann man sogar, selbst wenn man FDP ist, während den Anfängen sagen, Leute, behandelt eure Leute gut, behandelt eure Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut, denn sonst sind sie ruckzuck weg.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben, denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann, die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Genau, das ist ja auch das, was übrigens alle kapitalismusgetriebenen Personalberatungs- und Unternehmensberatungsagenturen sagen, also Ernst & Young und wie sie alle heißen, Berger, Roland Berger und so weiter, alle sagen, ihr müsst eure Personalabteilung so aufstellen, dass sie in der Lage ist, potenzielle Bewerber und Bewerberinnen auch wirklich anzuziehen. Da reicht es eben nicht zu sagen, hier, Schätzelein, du hast hier mal einen kurzen Arbeitsvertrag, viel Spaß dabei und jetzt arbeite dich bitte tot. Du musst wirklich den Leuten inzwischen was anbieten. Und ich glaube, das ist im, also es ist zwar nicht gewollt, das ist ja nicht aus einer Überzeugung heraus entstanden, nach dem Motto, wir wollen jetzt unsere Arbeitswelt revolutionieren, sondern aus der Not heraus entstanden, dass es einfach zu wenige Bewerber und Bewerberinnen gibt. Aber trotzdem führt es mutmaßlich in die richtige Richtung, nämlich, da komme ich wieder zum Philosophen zurück, zu Colby, der sagt, wir müssen weg von der arbeitszentrierten Gesellschaft. Und total, wenn wir das wirklich wollen, dann ist das jetzt das Momentum, was man ausnutzen kann.
Ja.
Was wir da gar nicht besprochen haben, von wegen Geld und Arbeit und Leistung muss sich wieder zählen, lohnen. Frauen verdienen 18% weniger als Männer. Verdient?
Nee, natürlich nicht. Letztendlich ist das alte Argument ist ja, Frauen fallen irgendwann mal aus, weil sie Kinder kriegen. Und das ist ja auch ein ziemlich hohler Gedanke, ne? Weil ich meine, würde man Frauen jetzt weiterhin dafür bestrafen, dass sie Kinder bekommen, ist ja der einzige Effekt, dass sie nicht mehr so viele Kinder bekommen, was dazu führt, dass es noch weniger Arbeitnehmer gibt. Also selbst aus einer kapitalistischen Logik völlig sinnlos. Und abgesehen davon, ich meine, auch jeder Mann hat eine Mutter. Jeder ist mal geboren worden und war froh, wenn Mutter ein bisschen Zeit hatte und nicht unter Druck war. Also finde ich total unmöglich, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Ganz ehrlich.
Jetzt, aber wir können es ja mal aufdröseln. Es gibt ja das Gegenargument. Diese 18%, das steckt ja vieles drin. Und wenn man das bereinigt, also wenn man rauszieht, dass Frauen in tendenziell eher in schlechter bezahlten Berufen und Branchen arbeiten, wenn man rauszieht, dass sie eben mehr in Teilzeit arbeiten und dass sie zwischendurch längere Zeit wegen Kinderbetreuung ausfallen, tatsächlich für die Lohnarbeit, dann bleiben ja nur noch 7% übrig. Und da sagen also jetzt die Leute, ja gut, also es ist blöd, wenn Frauen weniger verdienen als Männer, aber ich meine, es sind im Endeffekt nur 7%. Und das wiederum wird dann zurückgeführt darauf, dass halt Frauen einfach, auch das statistisch bewiesen, ganz offenbar schlechter verhandeln. Also ganz offenbar gehen die aus derselben Gehaltsverhandlung mit weniger Geld raus. Also selbst schuld.
Aber wir haben ja gerade gehört, dass es jetzt darum, nicht mehr nur noch darum geht, dass der Mensch möglichst billig eingekauft wird, sondern dass es darum geht, ihn wertschätzend zu zahlen und ihm wertschätzend gegenüberzutreten. Sollte man ja ohnehin auch schon aus menschlichen Gründen so tun, ja. Aber wir argumentieren ja jetzt sogar aus der härtesten kapitalistischen Personalabteilerlogik. Also selbst dahingehend. Aber ja, du hast recht, was muss man machen? Wo muss man anfangen? Man muss im Grunde beim Mindset anfangen, oder? Man müsste Leute eigentlich vielleicht trainieren, ihren Wert besser zu einzuschätzen und sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen zu lassen. Ich weiß es nicht. Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, meine Frage war natürlich völlig rhetorischer Natur. Mhm. Es gibt auch dazu, gibt es ja ganz viele Gegenargumente zu dieser sinnlosen Behauptung, Frauen können einfach schlechter verhandeln und deswegen haben sie zu Recht 7% weniger auf dem Gehaltszettel. Denn es gibt da ganz viele Faktoren. Du hast gerade angesprochen, soziale Faktoren, dass Frauen immer noch, wenn sie nämlich stark verhandeln, dann werden sie gleich als zickig und hysterisch angesehen. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, viele Frauen gehen auch selbst in diese Rolle, fallen sie zurück, die sie eigentlich gar nicht haben wollen, denn sie gehen davon aus, dass sie schlechter verhandeln können und dass es gar nicht so viel zu verhandeln gibt. Denn wenn sie stärker verhandeln, dann werden sie ja gleich wieder gedisst als hysterisch und aufbrausend und sonst was. Also verhalten sie sich quasi der rollenkonform und verhandeln dann auch weniger. Also alles eine selbsterfüllende Prophezeiung, die ganz viel mit Rollenbildern zusammenhängt. Die Bundeswehr-Universität in München hat da eine große Studie zugemacht und sie sagt auch, das ist der eine Punkt, soziale Rollen und zweitens, Frauen haben viel weniger die Möglichkeit zu verhandeln, also die Zeit überhaupt, sich auf krasse Verhandlungen vorzubereiten, weil sie eben so viel mehr Care-Arbeit übernehmen. Wenn du als Frau in Teilzeit arbeitest und um Punkt 16 Uhr wirklich losrennen musst, der Stift muss fallen, weil du jetzt halt einfach die Kinder abholen musst, weil leider der Mann hat den besser bezahlten Job, also arbeitet die Frau in Teilzeit, dann hast du gar keine Chance, noch eine halbe Stunde im Büro rumzuhängen und dich auf eine gute Verhandlung in Sachen Gehalt vorzubereiten. Also für Frauen, sagt die Wirtschaftspsychologen, die diese Studie durchgeführt hat, die heißt Reif. Für Frauen bedeutet es ein doppeltes Dilemma. Verhalten sie sich rollenkonform und verhandeln nicht, bekommen sie weniger Geld. Wenn sie aber verhandeln, werden sie sozial bestraft. Also so oder so, was Frau macht, sie hat quasi keine Chance. Von daher stecken in diesen 18% Gender Pay Gap, steckt das ganze strukturelle Dilemma, mit dem sich diese Gesellschaft auseinandersetzen muss. Und es ist natürlich vollkommen Quatsch, dass Frauen prinzipiell schlechter verhandeln können. Übrigens darf es auch kein Maßstab sein. Das Bundesarbeitsgericht hat dazu ein Urteil gehabt und hat gesagt, Verhandlungsmasse darf nicht der Maßstab für weniger Geld sein. Mhm. Und das finde ich hochinteressant. Also die Gerichte scheinen schon weiter zu sein als die Gesellschaft.
Na, und siehst du, was wir eben gesprochen haben, wenn es insgesamt eine kleine Entlastung geben würde im Sinne von Arbeitszeit, also 4-Tage-Woche oder nicht mehr so lange kloppen, wie zum Beispiel, wie du es so schön im ZDF früher beschrieben hast, 17 Uhr sind alle zu Hause, das ist ja extrem angenehm, das würde ich mir wünschen, um 17 Uhr den Hammer fallen zu lassen. Also ich will sagen, das wäre doch schön, weil dann könnte auch der Mann mal das Kind abholen, wenn er um 17 Uhr Schluss macht. Oder er könnte einfach den freien Tag, den vierten freien Tag nutzen und so weiter und so fort. Also alles würde die Gesellschaft doch auch stark entlasten und vielleicht somit auch ein bisschen für eine weitere Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sorgen können.
Oder wir arbeiten einfach gar nicht mehr.
Ja, geil. Du arbeitest doch total viel. Du hast dich eben so ein bisschen gedrückt auf meine Gegenfrage, wie ist es denn bei dir? Du arbeitest doch total viel zu viel, oder? Du machst ja eigentlich
viel. Ja, aber mir geht es tatsächlich so ähnlich, wie du das Sprichwort vorhin angewendet hast. Also wer das tut, was er liebt, der muss nie wieder arbeiten.
Ja.
Ich finde das schon, mir macht das tatsächlich, vieles macht mir Spaß. Vieles macht mir aber auch nicht so viel Spaß. Ne? Also ich habe das große Privileg, grundsätzlich einen Beruf zu haben, der mehr Spaß als nicht Spaß macht und in aller Regel auch sinnstiftend ist. Aber natürlich, wie bei jedem Job, sind auch 20% Bullshit-Kram dabei.
Aber vor allen Dingen arbeitest du vor allen Dingen viele Stunden.
Also. Ja, aber es sind gar nicht, also bei mir zum Beispiel ist, also die Herausforderung ist bei mir persönlich gar nicht so sehr die vielen, vielen Stunden, weil die sind gar nicht so viel. Wie gesagt, ich habe ein großes Interesse daran, auch meine Familie ab und zu sehen und so Sachen zu machen wie Essen. Ich brauche auch Zeit für Brotbacken. Tatsächlich nehme ich mir auch. Die Herausforderung sind eher die vielen Baustellen. Also verschiedene Sendungen gleichzeitig oder Podcasts oder Bücher gleichzeitig zu bearbeiten und das Ganze drumherum zu organisieren, das finde ich eher die Herausforderung. Das heißt aber nicht, dass ich insgesamt viel mehr arbeite als andere Leute. Glaube ich gar nicht.
Und was wir eigentlich brauchen, worüber wir sprechen, ist ja auch so ein Kulturwandel. Ne? Also so man kann es auch Mindset oder Shift of Mindset Englisch nennen, aber so ein Kulturwandel in den Köpfen, die das verankert, was wir gerade besprochen haben. Denn das ist alles ja auch, wirkt in Deutschland ja auch alles immer so unbeweglich. Ne? Man hat ja so das Gefühl, hier bleibt immer alles so gleich. Ja? Und ich meine, wir haben jetzt gesehen, unter den Bedingungen von Krieg, es hat, weiß nicht, ein Wirtschaftsminister Habeck ganz urplötzlich Dinge verändert. Und ging es auf einmal ganz schnell, aber klar, das war eine Existenzbedrohung oder zumindest eine angenommene. Aber in diesem Arbeitsmarkt, da scheint die Dringlichkeit noch nicht angekommen zu sein für diese Art von Kulturwandel. Also da würde ich mir doch wünschen, dass sich vielleicht unser Arbeitsminister Heil hochgeschätzt an sich mal hinsetzt mit den Verbänden und den Vertretern der Industrievertreter und der Gewerkschaften und vielleicht mal neue, menschlichere Arbeitsmodelle ausarbeitet. Das wäre doch wünschenswert. Ein anderer Faktor, und das ist etwas, was ich noch erzählen möchte, das ist, es wird ja oft bemängelt, dass dieser Strukturwandel in Deutschland so schwer vorankommt, außer wie gesagt jetzt unter Kriegsbedingungen oder Kriegsdrohungsbedingungen. Und dazu gibt es, hat der Vorsitzende der Expertenkommission, Uwe Kantner, einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, er ist dafür, sogenannte Reallabore einzurichten. Also die Veränderungsprozesse mal unter einem bestimmten Zeitraum in Real auszuprobieren. Also quasi als unter einer Laborbedingung zu sagen, wir gucken jetzt mal an, wie ist das denn jetzt mal 6 Wochen, wenn ihr jetzt diese geforderten Konditionen herrschen würden, beispielsweise 4-Tage-Woche, mehr Eigenverantwortung oder mehr Freizeit oder was auch immer. Dann kann man so einen Strich drunter ziehen und Resümee ziehen. Erstens macht man nichts kaputt, weil man macht das unter einem bestimmten kurzen Zeitraum. Zweitens, man beschreibt das vorab als Versuchsbedingung und da kann sozusagen auch jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin dran teilnehmen, das Experiment zu scheitern oder zum Erfolg bringen zu lassen. Und das finde ich eigentlich einen tollen Vorschlag.
Ja, so ähnlich wie es die Amis ausprobiert haben, die gesagt haben, einfach mal machen. Ne? das Ganze musst du wissenschaftlich begleiten und am Ende hast du irgendeine Erkenntnis daraus gezogen.
Und ich sehe auch, was auch interessant ist, und das ist vielleicht der letzte Punkt in dieser Richtung, es gibt viele Startups, die jetzt so moderne Arbeitsformen ausprobieren. Und da gibt es ja ganz viel so Dinge, dass du auch gleich von Anfang an mit einer Unternehmensbeteiligung startest, ne, in der du mitarbeitest. Aber es gibt auch so Konditionen wie, wir möchten nicht, dass du dich kaputt machst, denn da hat niemand was davon, du nicht und wir nicht. Du kannst jederzeit so viel freinehmen, Zeit off für dich nehmen, wie du möchtest. Und zwar ohne Angabe von Gründen. Also du musst dich nicht krank melden, wenn du zum Beispiel keinen Bock hast oder dich ausgelaugt fühlst oder weiß ich nicht, weil es deinen Familienmitgliedern schlecht geht. Du kannst jederzeit ohne Angabe von Gründen so viel Zeit aufnehmen, wie du möchtest oder im Homeoffice arbeiten. So Sachen sind natürlich extrem erleichternd. Ne? Also das muss man sagen, wenn du so einen Job annehmen kannst versus einen normalen Job, wo du 38,5 Stunden die Woche im Büro die Bank drücken musst, ist natürlich bitter.
So. Wenn euch das interessiert, wie die sogenannte neue Arbeit, New Work, ist ja ein Begriff, der gerade auf LinkedIn gerade sehr oft strapaziert wird. Wenn euch das wirklich interessiert, dann empfehle ich das Buch New Work Utopia vom Professor Dr. Carsten Schermuly, ein Sozialpsychologe, ein Organisationspsychologe, der sich eben mit guter Arbeit beschäftigt und das seit Jahren und das wissenschaftlich fundiert, also nicht nur so wie wir, sondern der beschäftigt sich beruflich tatsächlich damit, unter welchen Bedingungen kann gute Arbeit stattfinden. Da spielt Autonomie eine große Rolle, da spielt auch KI eine große Rolle, also wie kann die sinnstiftend und gewinnbringend für ein ganzes Unternehmen eingesetzt werden, wie kann also ein Unternehmen erfolgreich sein bei gleichzeitiger Superbehandlung der Unternehmenden, also der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. New Work Utopia, das kleine Literaturempfehlung an dieser Stelle.
Super. So, Jo, und jetzt noch eine letzte Frage dazu, nämlich mal den Blick auf uns selber, auf die Nabelschau, der Blick in den Tellerrand, nicht außerhalb des. Warum ist es eigentlich in den Medien so schwer, reguläre Arbeitsbedingungen durchzusetzen? Ich meine, wir alle, die wir hier sitzen, du, Lukas, hallo Lukas, wir alle sind gewohnt, dass, weiß nicht, Sendungen werden am Abend aufgezeichnet, wechselnde Bedingungen, mal bist du in der Frühschicht, mal bist du spät bis 10 Uhr unterwegs, am Wochenende, also letztendlich in dieser Welt ist doch eigentlich noch gar nichts von Arbeitsschutz angekommen, oder? Wie kann das eigentlich sein, dass wir hier so klugscheißerisch uns über die ganze Republik mit guten Tipps irgendwie auslassen, aber selber in unserer Welt ist es nicht so. Was sagst du dazu?
Das ist jetzt ein bisschen pauschal in meinen Augen.
Ja?
Denn natürlich, fast ein bisschen banal. Natürlich, manche Fernsehsendungen sind halt abends und die finden abends statt, also muss man abends arbeiten. Also über Bezahlmodelle und die Frage, ob wie und wie schlecht freie Mitarbeitende in Medienberufen bezahlt werden und mit welchen hohen, sagen wir mal, Risiken die hantieren müssen, weil sie dann immer, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade gelesen auf Twitter ging es rum, die eine Kollegin hat beim Tagesspiegel einen Artikel geschrieben, hat eine Kunstausstellung besucht, ein Interview geführt, einen Artikel geschrieben und hat dafür 90 Euro bekommen. Das ist natürlich, das ist wirklich krass. Das ist also ein sehr, sehr geringer Stundenlohn, wenn man mal sich vorstellt, was da alles dahinter steckt, hinter so einem Artikel, den man schreiben muss. Also darüber kann man natürlich sprechen und man kann natürlich auch darüber sprechen, warum freie Mitarbeitende, auch übrigens auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, immer mit dem Risiko leben müssen, dass sie halt übermorgen nicht mehr dabei sind. Ne? Diese Hire-and-Fire-Geschichte, die gibt es ja durchaus.
Ja.
Aber dass Medien- und Kreativarbeit eben nicht von 9 bis 15 Uhr stattfindet, sondern auch in allen möglichen anderen Randzeiten, ich glaube, das Problem wird man nicht lösen können. Und ich persönlich muss auch sagen, ich will es auch gar nicht unbedingt lösen. Manchmal bin ich ganz froh, dass ich, keine Ahnung, sonntags arbeite gehen muss, weil ich da irgendwie ein Interview habe oder sowas und kann dann aber montags morgens auch mal 3 Stunden freimachen und ins Schwimmbad gehen oder ein Brot backen.
Flexibel sein.
Ja, flexibel sein und auch das Ganze vielleicht mit so einer gewissen Maß an Selbstbestimmung, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ich würde das eine jetzt nicht verteufeln und trotzdem das andere verbessern wollen.
So, mein Lieber, und jetzt zum Abschluss, ja, Liegende aller Welt, vereinigt euch, ja. Es gibt eine neue Bewegung aus China und zwar ein Internetnutzer namens Gutherziger Reisender hat eine Bewegung in Schwung gebracht, die eine große Teile des Globus und vor allen Dingen in China erfasst hat. Er nennt sich Tang Ping. Dipping und so deutsch heißt diese Bewegung flach liegen oder liegen bleiben. Und liegen bleiben gilt also als weise Bewegung gegen den Arbeitsdruck in China. Das ist doch eigentlich mal eine schöne Meldung aus dem Reich der Mitte, wo man immer denkt, dass die Leute wie die Ameisen nur schaffe, ne?
Du hast ja vorhin erzählt, 996, ne? War das doch.
996, genau. Und diese Bewegung hingegen möchte Friede und Ruhe des Körpers und der Seele priorisieren, wie es so schön heißt. Das klingt doch ganz toll, oder?
Sehr sympathisch.
Ja.
Und wovon lebt er dann? Der Liegenbleiber?
Also er hat sich tatsächlich aus dem Hamsterrad von Arbeiten und Konsum verabschiedet und fährt mit dem Fahrrad durchs Land und lebt quasi von der Hand in den Mund. Also lebt von einfachen Arbeiten und mit dem Nötigsten. Also er ist tatsächlich, das ist auch eine Antikonsumbewegung, die natürlich dadurch ansetzt, dass man auch in China mittlerweile durch stark steigende Preise für Immobilien eigentlich alles, was man erarbeitet, direkt wieder ausgibt. Also man arbeitet 996 und hat am Ende nichts übrig, ja. Und das heißt eigentlich, das kannst du dir ja ganz einfach ausdenken, das machst du dein Leben lang, bis du umfällst. Und davon haben sie natürlich zu Recht gesagt, es gibt keine Perspektive hier. Es gibt nicht, du kannst nichts zurücklegen durch die gestiegenen Kosten und du kannst einfach dann mit weniger leben. Dann brauchst du auch nicht so viel Geld zu drehen. Nichts anderes machst du. Und interessanterweise gibt es auch in den USA schon eine Bewegung, die heißt ein bisschen anders. Dort nennt man das eigentlich Quiet Quitting. Ja, das geht aber auch darum, dass man sozusagen die spiralförmige Entwicklung der Gesellschaft aufhält, indem man also innerlich seine Kündigung einreicht, wie es eigentlich heißt, diese Bewegung. Ja? Das heißt zwar Dienst nach Vorschrift macht, aber innerlich überhaupt sich nicht mehr verrückt macht. Dass es keinen Stress mit aus der Arbeit nimmt, nur das Nötigste macht, so wie du es eben von Generation Z vielleicht angedeutet hast, also nur Dienst nach Vorschrift und zwar im System bleibst und sozusagen von dem System dich weiter ernähren lässt, aber eigentlich innerlich völlig unmotiviert bist.
Klingt jetzt aber auch nicht so, also klingt jetzt nicht, auch nicht nach Spaß. Also
klingt
oder, also,
nicht nach Spaß. Nein.
Also und vor allem, ich muss auch nochmal da einhaken, ich habe das ja vorhin nicht gesagt, Generation Z ist ja nicht unmotiviert. Also im Gegenteil, ja. Es geht ja teilweise hohe Motivation, aber nicht um jeden Preis.
Ja.
Und das Gegenteil, komplett unmotiviert sein und trotzdem 9-to-5 machen, also da ist mir der Chinese ein bisschen lieber, der einfach liegen bleibt.
Ja, stimmt. Aber es ist so, es wird beschrieben als die Abkehr von der, jetzt kommt natürlich ein amerikanischer Begriff, von der sogenannten Hustle Culture, also von der Kultur, dass man immer mehr arbeiten will, immer mehr leisten will zugunsten des Unternehmens und sich seine ganze Freizeit dafür opfert. Und ist das Meinungsforschungsinstitut Gallup bestätigt, dass es sich da nicht nur um Internet handelt, sondern geht davon aus, dass 40-50% der amerikanischen Angestellten im unterschiedlichen Maße von der Quiet Quitting Bewegung schon angestellt sind. Und sie sehen hier also einfach eine ganz große innerliche Veränderung gegenüber die Arbeit. Also diese alte Angestellten-Doktrin, ne, dass man fleißig sein muss, dass man sein Leben lang arbeiten muss, das bricht langsam. Und es sind all diese Dinge, die werden dort auch gefordert, die wir vorhin besprochen haben. Mehr Selbstverwirklichung, die Persönlichkeit des Arbeitnehmers soll eine größere Rolle spielen. Und letztendlich will man auch mehr Zeit für sich und seine Familie und sich nicht mehr rund um die Uhr nur noch mit den Gedanken um die Arbeit beschäftigen.
Damit schließt sich der Kreis vom Anfang dieser Folge. Die Arbeitswelt steht ganz offenbar vor einer großen Revolution und herausgefunden und mit wunderbaren Beweisen hat das Alexander Bräucher. Meine Damen, meine Herren und alle davor und dazwischen und danach und da oben und da drüber. Wir müssen alles erwarten. Auch das Gute.
Amen.
Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.